Die Rede ist hier vom Wehensingen, einer Technik, die ihren Ursprung wohl in der Walpädiatrie hat und nahezu unverändert auf uns kam. Meine Liebe zu diesen größten Säugetieren unseres Planeten schmolz wie ein Schnuller auf einer heißen Herdplatte. Das Wesen der Wehe zu verstehen, ist die Voraussetzung für erfolgreiches Singen. Ein Satz, den auch Anneliese Rothenberger nicht schöner hätte formulieren können. Die Wehe also kömmt einer Welle gleich des Wegs, meist aus Richtung der Mutter, erreicht ihren Zenit, wirft eine Marke ins Fernrohr, fällt ab und entschwindet. Bis hierher ganz einfach. Nun soll der werdende Vater, wie auch die seiende Mutter, dieser Wehe kraftvoll einen Vokal entgegensingen. Das läutete mir sofort ohne Abstriche ein, denn wer je versuchte, kraftvoll einen Konsonanten zu singen, weiß, dass das nicht geht. Versuchen Sie es mal mit einem K beispielsweise. Unmöglich. Nun hält unsere Muttersprache ja, Gott sei es gepfiffen, allerlei Vokale für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke bereit. Für die, die sich jetzt nicht erinnern mögen, seien sie ja nochmal kurz gelistet. A, E, I, O und U. Grundüberzeugung der Exegeten des Wehensinges ist es, dass ein physiologischer Zusammenhang zwischen dem weiblichen Oben, also dem Munde, und dem weiblichen unten, also dem Kindsausgang, besteht. Erinnern wir uns. Ein Vokal soll gesungen werden, wobei während des Singens die äußere Gestalt des Mundes jener Theorie gemäß die der Kindspforte bedingt. Singt man also etwa ein I, wird es ein langes und flaches Kind, da der Mund ja einen fast waagerechten Schlitz bildet. Will man sein Kind nicht nach der Geburt unter der Tür durchschieben, um es der wartenden Verwandtschaft zu präsentieren, ist vom I abzuraten. Ich sprach zu der Gefährtin, Liebes, lass uns ein O singen. Das O ist ein guter Vokal. Nun, kann man sich vielleicht vorstellen, dass das Singen eines Vokals durchaus geübt werden muss, zumindest dann, wenn die anwesende Klientel Tennisbälle benötigt, um sich die jeweiligen Vornamen zu merken. Zum Singen sollten wir nun in den sogenannten lockeren Stütz gehen. Eine ebenfalls äußerst demütigende Körperhaltung, in der die sonst so augenfälligen Vorteile viriler Körperarchitektur aber auch gar nicht zum Tragen kommen wollen. Es handelt sich hierbei um einen halb aufrechten Stand. Der Steiß weist zum Erdmittelpunkt, die Füße sind leicht gespreizt, man federt ein wenig in den Knien und das Gesicht nimmt den Ausdruck finaler Blödigkeit an. Während wir den fast hämischen Einflüsterungen der professionellen Geburtsdurchführerin Folge leistend unseren Beckenboden loslassen sollten. Nun, wie soll ich bitte etwas loslassen, was ich im Leben vorher noch nicht angefasst habe? Mein Beckenboden war bereits verlegt, als ich eingezogen bin. Aber ich versuchte getreu den Ammenanweisungen locker zu werden, ließ alles Bodenähnliche los und bot im Kreise der Mitväter einen erstaunlich jämmerlichen Anblick. Man möchte es vor seinem geistigen Auge wahrlich nicht erstehen lassen, doch die Chronistenpflicht gebietet. 6 erwachsene oder zumindest ausgewachsene Männer stehen kniefedernd im Kreis in der verzweifelten Hoffnung, kein Freund oder gar Arbeitgeber möge durch die Fenster in den Raum schauen und sie mit losgelassenem Beckenboden und in Kniehöhe baumelndem Rektum in lappenden Socken auf Gymnastikmatten stehen und wie ein Chor verwirrter Heidschnucken Vokale blökend erkennen. Das Risiko, nie wieder gut zu machen, einen gesellschaftlichen Schaden zu erleiden, war mit Händen zu greifen. Allein die Sache wollt's. Übrigens büßen auch Vokale ihre klangliche Schönheit innerhalb weniger Sekunden zur Gänze ein, werden sie glasigen Blicks von Männern an die Decke eines Geburtsvorbereitungsraumes gemut. Mit dem Klang meines O's allerdings war ich zufrieden. Satt in der Intonation, über Gebühr langanhaltend, fein moduliert, alles in allem ein befriedigender Vortrag, der in einem ansprechenden Ritardando selbstbewusst ausklang. Ich fühle mich recht sicher und dem Kommenden nunmehr durchaus gewachsen. In der Nacht der Geburt allerdings ging mir in geradezu schmerzhafter Klarheit auf, dass man mir wie so oft wieder einmal nur die Hälfte mitgeteilt hat. Ich habe es schon mal angedeutet. Ich siedle in einer Familie, in der man mir ausschließlich nur die Hälfte mitteilt. Und man sagt mir nicht, welche Hälfte man mir gerade mitgeteilt hat. Ich ahnte also schon, dass wir ein Kind bekommen würden. Für eine verschleppte Blähung war sie einfach zu dick hinterher. Was man mir allerdings nicht mitgeteilt hat, ist die Tatsache, dass dieses Kind offensichtlich auch anschließend bei mir wohnen würde. Und zwar ausdauernd. Ich wusste natürlich auch, dass ich durch Heirat eine Frau erwürbe. Was mir nicht klar war, ist die Tatsache, dass ich ihre Eltern offensichtlich gleich mitgekauft habe. Das heißt, ich habe ständig zwei fremde Erwachsene in der Wohnung, die mich duzen. Schön ist was anderes. Jedenfalls. In diesem Falle war mir nämlich verschwiegen worden, dass die gemeine Wehe nicht etwa solitär daherkommt, sondern stets in großen Verbänden, Schulen oder gar Rudeln auftritt. In unserem Fall hatte die Wehengesellschaft offenbar auch noch Freunde und Bekannte eingeladen, mit durch meine Frau zu gehen. Dies hatte zur Folge, dass ich in der Nacht der Niederkunft geschlagene 7 Stunden lang alle 3 Minuten für circa 60 Sekunden zu posaunen hatte. So ausdauernd und intensiv, dass ich in Jericho sicherlich großen Sachschaden angerichtet hätte. Ich heulte in einer derartigen vokalischen Penetranz in einem Badezimmer, welches nur unwesentlich größer denn ein handelsübliches Handtuch war, dass es Sir Edmund Hillary sicherlich an die Karwoche beim Dalai Lama erinnert hätte. Aber mittlerweile hatte ich mich so eingeblökt, dass ich die einzelne Wehe gar nicht mehr abwartete, sondern durchohte. Irgendeine würde ich sicher treffen, die können die Richtung ja nicht ändern. Selbst meine Gattin erwachte schlussendlich aus der Trance, in die sie jede Gebärmutterkontraktion geschickt hatte und sprach, nur halt doch mal den Mund, um Himmels Willen. Es geht jetzt los, hol das Telefon und ruf die Amme, aber nicht nur mit Ohohoho, sondern im ganzen Satz. Etwas indigniert erhob ich mich, das Telefon zu suchen. Dies gestaltete sich schwieriger denn erwartet. Die Feststation fand ich nahezu sofort, was auch ein bisschen im Begriff steckt. Sie ist nämlich im Gegensatz zum schnurfreien Hörerteil ortsfest. Das allerdings hatte augenscheinlich eine Auszeit genommen, war mit Kumpels unterwegs oder auf Klassenfahrt und wollte sich, obwohl ich es laut bei seinem Namen rief, nicht zeigen. Ich stellte die Wohnung auf den Kopf, grub den Garten um und stieg über den Zaun zu Nachbars, blieb aber ohne Erfolg. In die Wohnung zurückgekehrt, fand ich es dann doch, gab die Nummer der Hebamme ein und erhielt ein Ergebnis größer gleich 0. Mit einer kleinen Verzögerung erschloss ich mir, dass Texas Instruments zwar keine Telefone, aber leistungsfähige Taschenrechner herstellt. Und so legte ich auf, indem ich die Off-Taste drückte. Ich fand es dann doch noch, neben der Feststation, und bewerkstelligte sogar die richtige Nummerneingabe. Unsere Hebamme hob, daher der Name, ab. Ich erklärte in jener selbstbewussten, ruhigen, ja, souveränen Art, die uns Westmännern so zu eigen ist, die Situation und bat sie, wenn nichts anderes anliege, auch im Laufe der Nacht mal vorbeizuschauen. Sie müsse auch gar nicht hereinkommen. Ein aufmunterndes Wort durch den Briefschlitz würde genügen. Ich hätte die Situation vollkommen im Griff. Während ich das jetzt so lese, kommen mir plötzlich so ein paar kleine Zweifel an dieser Darstellung. Also, was natürlich auch im zeitlichen Abstand liegen mag. Also ich könnte auch natürlich theoretisch, also wäre denkbar, hätte ich natürlich auch einfach nur hysterisch rufen können, du musst sofort kommen! Also das wäre vorstellbar. Also es hätte so gewesen sein gekonnt gehabt mögen. Hätte.